Und deswegen glaube ich, ist die Frage nach dem Sinn des Lebens gar nicht so sinnvoll auch zu stellen. Denn es kann uns nur frustrieren, letztlich. Es ist, glaube ich, viel schöner, Sinn im Leben zu finden, morgens aufzustehen, sich auf den Tag zu freuen, weil man weiß, dass was ich tue und die Menschen, mit denen ich mich umgebe, das ist genau das, was ich möchte, was ich mir vorstelle vom Leben.
Lieber Volker, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Ja, ebenfalls. Guten Tag. Voll schön, dass wir wieder zusammenfinden.
Du bist mit Abstand der einzige Rekordhalter, weil du das dritte Mal dabei bist.
Echt?
Und das spricht Bände. Ja, und
also entweder du bist so verzweifelt oder...
Ja, oder ich bin einfach verliebt, Volker. Ja.
Das
und
ich
das,
hören.
Das dritte Buch kommt ja bald.
Stimmt,
und
ja.
Am 1. Oktober, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Und da freue ich mich, eine der ersten dabei zu sein.
Ja,
und
ich schicke es dir gerne.
Wie immer extrem empfehlenswert.
Danke.
Wir haben ja bei diesem Buch ja ein Band mit sehr vielen spannenden Abschnitten, Geschichten, Anregungen. Und da haben wir uns im Vorfeld ausgetauscht, welches Kapitel nehmen wir? Und du hattest eine Auswahl, wo ich mich zuerst sammeln musste, was nehmen wir denn? Weil das alles so spannend war. Und dann haben wir uns für den Sinn
entschieden.
Finde ich gut. Ich dachte mir, so ein kleines Thema, was seit ein paar tausend Jahren so geforscht wird. Und
das erscheint mir nicht sinnlos, in der Tat.
Ja, war es sinnvoll. Ja? Deswegen fangen wir mit dem Sinn an.
Ja, gerne.
Und ich greife eine Botschaft von dir auf, die mir so hängen geblieben ist. Du sagst, Sinn ist kein Luxus für Philosophen, sondern ein psychisches Grundnahrungsmittel.
Ja, genau. Genau, also Sinn ist etwas, worüber sich die wenigsten Menschen tatsächlich Gedanken machen. Wir tun es heute mehr denn je. Wir haben die Möglichkeit in unserer Gesellschaft, uns die Sinnfrage zu stellen. Das hatten ja gar nicht Handwerker und Bauern in den letzten Jahrhunderten. Und obwohl wir mehr darüber reden als vielleicht manche Menschen vor vielen Hunderten von Jahren, geht die Forschung davon aus, dass es trotz allem für Menschen in allen Epochen der Geschichte eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt war. Auch wenn man weniger diskursiv darüber diskutierte. Aber es war immer ein Grundbedürfnis unserer Spezies, etwas Sinnvolles zu tun, mit seinem Leben eine kohärente Geschichte erzählen zu können, zu wissen, wo man hingehört, geliebt, gebraucht zu werden, vielleicht sogar etwas zu hinterlassen, wenn man dann von dieser Erde geht. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber es ist kein Aspekt der Neuzeit, über Sinn zu sprechen.
Mhm. Eindeutig ist jetzt aktuell, vielleicht mit New Work und Purpose-Diskussion kam das nochmal zusätzlich als Modeerscheinung hoch. Und ich hoffe nicht, dass das so schnell verschwindet, wie es hochkam. Als ich mich auf den Podcast vorbereitet hatte, habe ich mich natürlich mit den großen Denkern beschäftigt und von Buddhisten bis zu Stoikern. Und habe dann die Frage gestellt, gibt es verbindende Elemente zwischen diesen unterschiedlichen Definitionen? Und die Elemente, die mir aufgefallen sind, waren fast immer eine Bürde, die man trägt, so gewisse Leitgedanke.
Ja, stimmt.
Dann Gemeinschaft, Einklang mit Natur, tugendhaftes Leben und Selbstermächtigung, dass man quasi den Sinn findet oder selbst gibt. Ja.
Genau, also es gibt in der Tat viele Überschneidungen zwischen den Kulturen, was ja unheimlich spannend ist, weil es ja zeigt, dass es nicht nur ein Aspekt des Christentums darstellt, über diese Fragen zu philosophieren oder des Abendlandes, was man früher damit bezeichnet hat, sondern Menschen weltweit eigentlich zu einen scheint. Den Wunsch, etwas zu bedeuten für andere oder für die Welt und etwas Wichtiges zu tun, was einem schlüssig und kohärent erscheint. Das ist eigentlich was sehr Menschliches. Und das gilt für alle Vertreter, egal ob sie der Nord- oder Südhalbkugel angehören, zum Westen oder zum Osten. Wir finden das in der Tat in sämtlichen geschichtlichen Aufzeichnungen.
Interessant ist in dem Kontext, dass das vielleicht auch, weil man Grundbedürfnisse des Menschen anspricht. Ja. Und da hast du auch einige Grundbedürfnisse aufgeführt und die sind ja multikulturell tauglich. Ja,
das ja heißt, genau.
Diese Grundbedürfnisse taugen in jedem Teil der Erde.
Ja, und man spürt es auch, ne? Wenn man selbst so durchs Leben geht. Manche machen sich mehr Gedanken darüber als andere. Das ist richtig. Die einen reflektieren, die anderen nehmen es nur unbewusst wahr. Aber wichtig ist es für uns alle wahrscheinlich in ähnlicher Weise. Genau.
Wie würdest du den Sinn des Lebens bezeichnen? Du unterscheidest ja sehr klar zwischen Sinn des Lebens und Sinn im Leben.
Genau.
Was ich auch sehr, sehr schlaue Unterscheidung finde. Aber fangen wir vielleicht mit dem Sinn des Lebens. Kann man da, ich habe jetzt über Gemeinsamkeiten, über alle philosophische Stoßrichtungen gesprochen, aber wie würdest du heuristisch vorgehen, um Sinn des Lebens zu finden?
Ja, ich glaube, ich bräuchte erstmal sehr viele Flaschen Wein, ehrlich gesagt, und viele Menschen, die deutlich klüger sind als ich. Und selbst dann wäre nicht sicher, ob wir uns aufeinander einigen können, ohne dass wir im Streit auseinandergehen. Das haben ja viele, viele kluge Frauen und Männer in der Geschichte früher schon versucht, ne? Philosophen, die sich in die Haare gekriegt haben, Künstler, Poeten, Wissenschaftler und letztlich ist die Frage nicht beantwortet. Denn Sinn des Lebens ist eine Frage, die können wir nicht schlüssig beantworten. Wir können nur Sinn in unserem Leben finden und für uns selber ganz konkret auf unser Leben bezogen etwas finden, was uns zur Antwort reicht. Aber ich glaube, der Mensch kann insgesamt sehr große Fragen stellen, aber er leidet darunter, nicht immer Antworten zu finden. Und deswegen glaube ich, ist die Frage nach dem Sinn des Lebens gar nicht so sinnvoll auch zu stellen. Mhm. Denn es kann uns nur frustrieren letztlich. Es ist, glaube ich, viel schöner, Sinn im Leben zu finden. Morgens aufzustehen, sich auf den Tag zu freuen, weil man weiß, dass was ich tue und die Menschen, mit denen ich mich umgebe, das ist genau das, was ich möchte, was ich mir vorstelle vom Leben. Dann empfinde ich mein Leben als sinnvoll. Und dann sehen wir, und das ist der sehr interessante Schulterschluss zur Gesundheit, dass Menschen glücklicher sind, dass sie belastbarer sind, dass sie mit Stress, auch Krisen und Schicksalsschlägen besser umgehen können, weil sie so eine Richtung haben, so stell dir das vor, wie ein Pfad, ein Weg, auf dem sie gehen. Und dann kann mal das Wetter umschlagen oder es kann mal schwer sein im Leben, aber sie verlieren die Orientierung nicht.
Ich glaube, eines der meistzitierten Zitate von Nietzsche ist, wenn du dein Warum kennst, erträgst du praktisch jedes Wie.
Genau, richtig. Das ist zwar etwas hart ausgedrückt, aber da ist was Wahres dran. Wenn ich weiß, warum ich etwas tue, dann kann ich mit den Dingen besser umgehen. Der Mensch ist ja, sagen wir mal so, er ist kein rationelles Wesen, aber er ist ein rationalisierendes Wesen. Der Unterschied ist, wir nehmen die Dinge sehr emotional wahr und wir handeln auch häufig affektiv, aber wir wollen immer Begründungen. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen verstehen, warum etwas so ist und wollen das gerne auch in einen so kognitiven Kontext einbauen. Und dann können wir mit den Dingen besser zurechtgehen. Es gibt ja diesen berühmten Witz, dass sich ein Mensch einen Weg durch die Menge bahnt in einem Zugwaggon und sagt, lassen Sie mich mal durch. Keiner macht Platz. Aber sobald er sagt, lassen wir hier durch, bin Arzt, machen alle Platz. Ne? Die Begründung hat beim ersten Mal gefehlt. Und beim zweiten Mal ist sie da und sofort reagieren die Menschen. Das meint der Wunsch nach Rationalisierung. Wir wollen etwas verstehen, wir wollen etwas einordnen können, schlüssig haben und dann können wir auch in Bewegung kommen. Das ist typisch für den Menschen. Und das meinte auch letztlich verklausuliert das Zitat von Nietzsche, wer das Warum kennt, kann das Wie ertragen. Das ist auch der Grund, warum wir uns Ärzte Mühe geben, unseren Patienten Dinge sehr, sehr gut zu erklären, weil wir eben auch in der Wissenschaft und auch aus der persönlichen Erfahrung sehen, sobald wir diese Begründungen schaffen, bringen wir Menschen eher in Bewegung. Wenn wir das lassen, wenn wir uns bei Aufklärung zu wenig Zeit nehmen und Menschen verlassen unsere Praxis, verstehen gar nicht, warum wir dies oder jenes empfohlen haben, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass sie die Motivation nicht aufbringen, das Verhalten aufrechtzuerhalten. Also der Wunsch nach Begründung muss man adressieren. Und wenn ich das noch sagen darf, das gilt auch für die Politik. Wir haben heute das Problem, du siehst es ja auch, dass viele Menschen der Politik nicht vertrauen, weil das hat viele Gründe, aber ein Grund ist, dass die Dinge, die kommen, die sinnvoll wären, nicht genügend erklärt und begründet werden. Mhm. Es entsteht nicht das Verständnis, was tief genug geht. Und dadurch verlassen Menschen auch diesen Weg und wenden sich ab von den Dingen.
Wobei in der Politik, glaube ich, noch das Thema der Kohärenz dazu kommt, dass das, was man erklärt und das, was man dann tatsächlich tut, häufig auseinanderklafft.
Ja, umso schlimmer natürlich. Das und verstärkt das noch, ne?
Ja, ja. Genau. Was interessant ist, das Thema, warum, bei Deutsche Bahn, das haben Sie auch verstanden, dass der Mensch eine Begründung braucht, egal ja. wie sinnfrei.
Ja, richtig.
Sie ist, aber es ist wichtig es einfach, ist wichtig. Dass eine Begründung kommt.
Ganz genau. Ja. Deswegen hören wir auf den Bahnsteigen ständig, warum die Züge zu spät kommen. Das mag manchmal banal wirken und du hast völlig recht, man hört das und denkt sich, oh Gott, das kann ja nicht wirklich der Grund sein. Man weiß, man wird hier irgendwie so ein bisschen beschummelt und trotzdem zeigen uns Studien, die Begründung beruhigt.
Ich glaube, wenn man sich mit dem Sinn beschäftigt, kommt man an Logotherapie nicht vorbei. Und Viktor Frankl hat hier eindrucksvoll auch den Nietzsche zitiert.
Stimmt. Mit
dieser leidvolle Erfahrung, wie man trotzdem durchs Leben kommt, ohne aufzugeben. Vielleicht das ist ja der richtige
Aspekt. Das ist in der Tat eine unglaublich rührende und frappierende Geschichte von, du meinst Viktor Frankl, den österreichischen Psychiater, der ja selber Jude war und also Österreich wurde, glaube ich, 38 an das damalige Deutsche Reich angeschlossen, dauerte ein paar Jahre, dann musste auch er ins KZ, übrigens mit seiner gesamten Familie, die dann größtenteils, glaube ich, sogar alle getötet wurden. Er hat Gott sei Dank überlebt, wurde dann 45 befreit. Und er hat schon in den Konzentrationslagern eine unglaublich frappierende Entdeckung gemacht, dass Menschen dort, mit denen er zusammen war, immer dann, wenn sie unter barbarischen Folterungen oder Entbehrungen leiden mussten, dann stark wurden, wenn sie dem Ganzen in irgendeiner Weise geschafft haben, einen Sinn abzugewinnen. Das sagt sich jetzt natürlich wahnsinnig leicht und man mag sich das gar nicht erstmal vorstellen, wie man das überhaupt in einer solchen Situation kann. Aber wenn sie dann beispielsweise sagten, okay, das ist der Wille Gottes, er prüft mich, zum Beispiel. Oder wenn sie sagten, okay, das gehört jetzt, das sind die letzten Jahre des Nationalsozialismus, wir werden bald befreit und ich weiß, ich kann eine Familie gründen oder ich kann als Großeltern meine Enkel im Arm halten oder habe die Pläne und jene Pläne. Also immer dann, wenn sie daraus eine schlüssige Geschichte gemacht haben, wo sie eine Rolle hatten, die eine Zukunft hatte und damit auch eine Zuversicht möglich war und dem Ganzen auf diese Weise einen Sinn abgewinnen konnten, dann entstand Kraft und dann entstand die Fähigkeit, das alles auszuhalten. Das hat ihn so beeindruckt, dass er danach eigentlich den Rest seines Lebens in die Forschung mit diesen Dingen, also die Sinnforschung spielte eine ganz zentrale Bedeutung in der Psychotherapie bei Viktor Frankl, hat dann ein ganz berühmtes Buch geschrieben, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das wurde unter anderem dann auch zur Grundlage dieser Logotherapie, ne, die du erwähnst. Also eine bestimmte Psychotherapieschule, die sich mit Sinn ganz, ganz stark auseinandersetzt. Und das hat ganz, ganz viele Forscher und Ärzte der ganzen Welt Jahrzehnte noch beeinflusst bis heute. Also er war einer der Pioniere der wissenschaftlichen Erforschung dieses Themas.
Beschäftigt ihr euch mit diesem Thema auch in der psychiatrischen Praxis?
Bei ganz, ganz zentral sogar. Weil schau mal, du musst dir vorstellen, ich habe eine Stressambulanz seit jetzt gut 10 Jahren. Vorher war ich in der Neurologie, hatte da aber auch schon mit verschiedenen Stresserkrankungen zu tun, Kopfschmerzen zum Beispiel. Aber jetzt ist es nochmal etwas psychiatrischer.
Und softwareorientiert,
ja. Ja, sozusagen. Du musst dir vorstellen, dass viele Symptome, die ein Mensch hat, oft Ausdruck einer empfundenen Sinnlosigkeit sein können. Also wenn beispielsweise jemand zu mir kommt, der lustlos ist, erschöpft, ne, aber auch eben wirklich keine Kraft mehr hat, keinen Antrieb hat, morgens aufzustehen, dann kann man sehr oberflächlich eine Depression diagnostizieren und das erstmal so stehen lassen, Medikament geben. Aber man kann natürlich auch tiefer schauen und viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten tun das, Gott sei Dank in unserem Land, und schauen, was ist denn der Grund für diese Erschöpfung? Es gibt ja oft einen Grund, und das ist ja nicht unbedingt ein durchzechtes Wochenende, sondern es kann was Langfristiges sein, dass ich mit meinem Job unzufrieden bin, dass ich diesen Sinn nicht mehr verspüre, dass ich nicht mehr zu den Produkten, Dienstleistungen stehe, für die ich eigentlich verantwortlich bin, dass ich dass ich mich auch vielleicht mit einer gewissen Politik im Unternehmen nicht mehr einverstanden erkläre. Und all das kann das Grundbedürfnis Sinn ganz, ganz stark unterminieren. Und das zeigt sich auf körperlicher Ebene in Form von Erschöpfung, Lustlosigkeit und Demotivation. Und dann hilft kein Wochenende Urlaub oder ein Wandern in den Bergen, sondern dann muss man gucken, okay, kann ich das im Job irgendwie wieder erreichen? Und dann muss ich selbigen vielleicht wechseln, damit mein Leben mir wieder sinnvoll erscheint.
Ich glaube, was wichtig dabei ist, ein bisschen abzuschichten, dass es nicht darum geht, dass du durch deinen Job die Welt rettest.
Genau.
Weil das ist das, was häufig hervorgehoben wird, sondern es geht darum, dass du Selbstwirksamkeit erfährst oder Bedeutsamkeit in dem, das, was du tust.
Ja, das ist schön, was du sagst. Da ist sehr viel dran. Ich habe also einige junge Menschen schon gehabt, die völlig enttäuscht zusammenbrachen bei mir in der Ambulanz, weil sie mit ganz viel Leidenschaft und Erwartungsdenken einen objektiv bedeutsamen Job gewählt haben. Ich erinnere mich an eine Vertreterin, also an eine junge Frau, die bei Greenpeace anfing, weil ihr das unglaublich wichtig war, sich für die Umwelt auf politische oder aktivistische Weise einzusetzen. Und dann extrem enttäuscht war, weil sie eigentlich überwiegend administrativ arbeitete. Und das, was die Fernsehberichte immer so zeigen von großen Abenteueraktionen, wie heimlich mit dem Schlauchboot irgendwo an Ölplattformen fahren und dort irgendwie Plakate aufhängen oder so, ja, gar nicht Teil ihrer Job Description war, sondern sie hatte einfach Dinge zu tun, die mit der Verwaltung eines Unternehmens wie Greenpeace zu tun haben. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Ist auch,
muss erledigt werden.
Muss erledigt werden. Und da geht es manchmal einfach nur um Rechnungen, Excel-Tabellen oder Personalpolitik. Und da war sie sehr enttäuscht. Und solche Beispiele habe ich ganz viele. Und das zeigt uns, dass es oft im Leben nicht so entscheidend ist, der Purpose, der hehre Purpose, der als Überschrift auf einer Homepage von einer Firma steht, sondern ganz konkret, wie sieht denn der Job bei mir im Büro aus? Und wenn ich den als völlig bagatellhaft, lapidar oder sinnlos betrachte, dann nützt mir auch nicht der übergeordnete Purpose des Unternehmens. Und das ist die Gefahr, wenn wir heute auf Internetseiten, auf Social Media darüber ständig reden, dass vergessen wird, die Menschen wollen im konkreten Alltag Sinn spüren und es nützt sie nichts, dass das Unternehmen politisch ein großes Ziel verfolgt, wenn man das im Alltag gar nicht spürt.
Ja, Reinhold Messner sagte, Bergsteigen ist an sich sinnbefreit. Ja, aus der Perspektive von Purpose.
Ja.
Für ihn war das aber sehr sinnvoll.
Ganz
deswegen
genau.
Deswegen sagt er, es ist eine Selbstermächtigung, der Sache Sinn zu geben. Du sagst ja auch, man kann auch beim Glühbirnewechsel auch sehr viel Sinn empfinden.
Ja, so ist es. Ich weiß zum Beispiel von dem Hausmeister der Schule bei uns in der Heimat, der letztendlich ja nur für die verwaltungstechnischen Dinge der Schule zuständig war, aber der stand jeden Morgen auf, das weiß ich, mit ihm unterhalten, ein guter Bekannter von unserer Familie, und freute sich auf den Tag, hatte das Gefühl, den Kindern was Gutes zu tun, auch wenn er mit denen ja gar nicht konkret in Kontakt kam, weil er sie ja nicht unterrichtete als Hausmeister, sondern, wie du schon sagst, Glühbirnen wechselte und dafür sorgte, dass die Heizung im Winter lief. Und trotzdem war das Entscheidende sein Gefühl, seine Verbundenheit, seine Richtung, sein Gefühl, ja, hier gehöre ich hin, ich bin wichtig, ohne mich würde das Ganze hier nicht laufen. Das finde ich sehr, sehr schön. Sehr schönes Beispiel dafür, dass man Sinn auch in kleinen Dingen finden kann, wenn sie einem persönlich was bedeuten.
Und das Interessante ist, du sagst, dass das Gegenteil vom Sinn ist nicht Unsinn.
Ja, richtig.
Sondern
weil, also es, ich glaube, der Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir Dinge zu schnell in sinnvoll und sinnlos einteilen. Und das ist ziemlich arrogant, ehrlich gesagt, weil, schau, das fand mit dem Beispiel mit Reinhold Messner fand ich sehr schön. Obwohl es ja objektiv sinnlos zu sein scheint, einen Schritt vor dem anderen zu tun und irgendwie 5.000, 6.000, 8.000 Meter hoch zu wandern, zumindest im Himalaya. Und dann
mit hohem Risiko fürs Leben.
Mit hohem Risiko, genau. Und dann wieder zurückzukehren, war das für ihn persönlich unglaublich sinnerfüllend. Vielleicht, weil, was du eben mit Empowerment bezeichnest, weil oder mit Ermächtigung.
Ermächtigung.
Weil er sich autonom fühlt, selbstständig, weil es eine Herausforderung war. Das heißt, Sinn entsteht in einem selber. nicht durch eine objektive Kategorisierung, die andere vornehmen. Und ich kann etwas tun, das für den anderen völlig unsinnig erscheint. Trotzdem erscheint es mir sinnvoll. Also ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich zocke ganz gerne hin und wieder mal ein Videospiel. So, das ist natürlich völlig sinnlos. Du machst die Kiste noch 3 Stunden aus und hast nichts erreicht, außer dass du mit etwas Glück Häuptling der Affenmenschen geworden bist. Und
sehr viel Dopaminausstoß erzwungen hast, ja, wenn du erfolgreich warst.
Richtig, richtig. Also das bringt keinem Menschen etwas, außer demjenigen, der mir das Spiel verkauft hat. Aber in dem Moment bedeutet es für mich ganz viel, weil es mich hier oben mal komplett rausbringt. Vielleicht sogar mehr, als wenn ich nur spazieren gehe. In eine Parallelwelt einzutauchen, die nichts mit meinem Alltag zu tun hat, bedeutet für mich immer unfassbar viel runterkommen. Deswegen habe ich Fantasy-Romane geliebt und so Gesellschaftsspiele, ne? Und jetzt ist es manchmal die PlayStation. Und also auch da, ein objektiv eher sinnloses Unterfangen ist persönlich sehr bedeutsam. Und diese Unterscheidung, die müssen wir immer treffen. Und das muss ich als Arzt auch, ne? Ich sollte meinen Patienten also nicht vorgeben, was sie tun müssen, sondern ihnen helfen, etwas zu finden, was ihnen persönlich gut tut, wo sie sich wohlfühlen, sagen, oh ja, das ist etwas, das passt zu mir, das gehört zu mir, hier fühle ich mich stimmig.
Ja, für mich war das sehr klar von dir. Du sagst, das Gegenteil von Sinn ist Leere.
Ja.
Und das ist das, was vielleicht bei sehr vielen Leuten, die bei dir vorbeischauen oder vorbeigebracht werden, je nachdem, da ist es zu wenig.
Ja, schau, ich will jetzt die Stimmung nicht verderben, aber wir sehen momentan, dass wir, Gott sei Dank, ganz vielen Menschen die Hand reichen, die in unser Land kommen, weil sie verfolgt werden oder weil sie in ihren Heimatländern absolut nicht die geringste Chance haben, überleben zu können. Mhm. Und bei der Frage versäumen wir manchmal die Überlegung, wie gut schaffen wir es, die Menschen so zu integrieren, dass sie ihr Leben hier wieder als sinnvoll empfinden. Mhm. Junge Männer, die hierher kommen mit 30, 35, die Sprache nicht lernen, die keine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen, die wir nicht integrieren können, die empfinden über kurz oder lang wahrscheinlich eine Leere. Das ist ein normales menschliches Verhalten, dass wenn wir zu nichts Nutze zu sein scheinen, also so in der Empfindung, weil ich einfach vor mich hin vegetiere, ich kriege zwar ein paar Sozialleistungen hier und da, aber ich habe keine Aufgabe, dann entsteht aus dieser Leere, aus diesem Vakuum ganz viel Schreckliches. Kann passieren, muss nicht sein. Aber das ist auch der Grund, warum sich manche Menschen dann plötzlich für extreme Ideen radikalisieren, weil sie dieses Vakuum füllen wollen mit irgendeiner Idee, ne? Das ist uns ja allen bekannt, das ist ja jetzt nichts Neues, was ich sage, nur es lohnt sich, glaube ich, das sich immer wieder klar zu machen. Wichtiger als Menschen noch Essen und Bleibe zu geben, ist ihnen eine sinnvolle Aufgabe zu geben, mit der sie morgens aufstehen und sagen, ja, das ist mein Weg, hier gehöre ich hin. Und das ist halt unglaublich schwer.
Ja, absolut, absolut, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, die Frage der Selbstverantwortung und diese Selbstermächtigung, das ist ja auch ganz wichtig, dass die Menschen einfach das vor Augen führen und diese Bürden tragen, die Bürde tragen, das zu verstehen, das ist auch ein vielleicht auch Sinn im Leben, auch das die Überwindung der Schwierigkeiten, und das ist dann von Nietzsche dieses Why oder dieses Warum, dass dir auch Schwierigkeiten im Leben vielleicht erleichtert oder bewältigen lässt.
Ja, und ich kann, weißt du, ich kann, wenn ich das wirklich verstanden habe, dieses Prinzip, Grundbedürfnis nach sinnvollem Tun, kann ich in der Rolle als Unternehmer oder als Führungskraft eine ganze Menge tun. Ich muss gar nicht große Botschaften auf meine Homepage schreiben und irgendein Greenwashing betreiben oder sonst irgendwie meine Unternehmensziele mit einem riesigen Purpose aufladen. Also ich kann ganz im Kleinen gucken, wie kann denn eine alleinerziehende Mutter es schaffen, ihre Rollen, zum Beispiel als Mama, aber auch als wertvolle Kraft im Unternehmen, parallelisieren. Was kann ich ihr Gutes tun, damit sie ohne schlechtes Gewissen um 15 Uhr oder 14 Uhr gehen kann, das Unternehmen verlassen kann, um für ihre Kinder da zu sein? Was kann ich tun, damit sie die Möglichkeit hat, ihre Kinder in eine Kita zu bekommen, damit sie mir zur Verfügung steht? Ne? Mhm. Und wenn ich das schaffe, dann wird die, in dem Fall Frau, wahrscheinlich ihr Tun als sinnvoll empfinden. Und zwar völlig unabhängig davon, was sie konkret am Schreibtisch macht, sondern ihr Leben hat eine Kohärenz, eine Ordnung, eine Orientierung. Es wird verstehbar, es wird bewältigbar, weil sie ihren Rollen gerecht wird. Das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und ob sie dabei in einem Waffenunternehmen arbeitet oder bei Greenpeace, spielt dann tatsächlich gar nicht mehr so eine große Rolle. Das klingt jetzt sehr hart. Aber für die Menschen ist der unmittelbare, direkte Kontext ihres Lebens viel wichtiger als das große politische Ziel.
Und vielleicht da kann man auch diesen Punkt mit aufgreifen und sagen, auch wenn sie daheim bleibt und die Kinder erzieht, dann ist das auch extrem sinnvolles Tun und trägt auch zur sozialen Ordnung extrem stark bei. Und da muss man nicht in der Buchhaltung Teilzeit arbeiten und das Leben dann sinnvoll erachten, sondern auch mit Kindern auch etwas Sinnvolles
natürlich. Jeder bestimmt das selbst. Und da wir heute in einer Welt leben, wo der Arbeit mehr Bedeutung beigemessen wird als dem Zuhause bleiben und auf die Kinder aufpassen, verschiebt sich das schon mal. Das ist sehr schade, aber ich sehe es auch so. Also eigentlich ist beides sehr gleichwertig und vollwertig und etwas Wunderschönes. Und es ist auch ein Teil des Coachings oder der Therapie, Menschen manchmal zu helfen, die Antwort darauf zu finden. Was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Bin ich eigentlich die Mama oder der Papa? Oder möchte ich nicht viel mehr das irgendwie zugunsten der Arbeit verschieben oder umgekehrt? Also die Fragen auf, das ist das, was ich eben meinte, ist nicht der Sinn des Lebens, sondern den Sinn ihm. In meinem Leben zu finden. Ja. Genau. Und Menschen zu ermächtigen, dazu zu stehen, sich zu trauen, zu sagen, das ist mein Ziel. Es wird berichtet, dass Albert Einstein zum Beispiel ein grausiger Vater gewesen sein soll, ne? Weil es war nicht sein Wert. Es war, sein Sinn des Lebens war ein anderer. Und das mag man jetzt unsympathisch finden, aber es gibt das eben die einen noch die anderen, genau. Und es entsteht immer dann Glück und Gesundheit, wenn das passgenau ist, wenn das stimmig ist, wenn ich da rausgehe und meine Orientierung, meinen Weg verfolgen darf und das gehört etwas Mut manchmal dazu, das in sich zu entdecken und dazu zu stehen. Aber wenn man das schafft, dann hat man viel erreicht.
Ich glaube, wir sollten sowieso ein bisschen mehr aufpassen, die anderen Menschen weniger zu urteilen, ja. zu beurteilen und zu interpretieren, weil wir nicht in deren Mokassinen durch das Leben gegangen sind und wir meistens nur die Eisbergspitze sehen.
Ja, so ist
alles, was da drunter liegt, können wir gar nicht beurteilen.
So ist das, ja.
Und aktuell wird man sehr, sehr schnell in eine Schublade gesteckt. Mhm. Ja, und das so schnell wie jetzt war das, glaube ich, noch nie in der Geschichte der Menschheit, weil mit Social Media merkst du, dass das etwas mit Menschen macht in deiner Praxis, dass in den letzten 10 Jahren die Profile, vor allem bei jungen Menschen, sich anders entwickelt haben durch diese Likes und Instagram-Vorbilder?
Also, wenn du mich ganz ehrlich fragst, bin sehr dankbar für die Frage. Ich überlege jetzt nur, wie ich es kurz beantworte, ohne ein riesiges Fass aufzumachen. Aber meine Antwort wird dich vielleicht erstaunen. Der Einfluss auf die ganz jungen Menschen, den halte ich für gar nicht so groß. Ich habe manchmal das Gefühl, die ganz jungen Menschen sind damit groß geworden und können damit manchmal besser umgehen als Menschen in meinem Alter. Ja, ich finde, meine Generation ist die allerschlimmste. Die wirklich, was ist so Fake News und Empörung und das moralische Gebärden.
Moralisierende.
Genau, am allerstärksten ausgeprägt ist. Es ist nicht bei einem 19-jährigen Burschen, sondern bei so einem 45-jährigen Mann, der sich oberschlau vorkommt, weil er irgendwie andere beurteilt und immer zeigen möchte, was er alles weiß und kann. Und das ist vor allen Dingen natürlich besser weiß und kann als andere. Also diese negativen Auswüchse auf Social Media, die sehe ich eigentlich ganz ehrlich in meiner Generation erstaunlicherweise.
Merkst du das auch? Ich meine, du hast ja sehr ich würde sagen, ein unverfängliches Thema, wo du unterwegs bist. Aber spürst du das auch dort, dass dir auch immer wieder was vorgeworfen ist, wo du sagst, wow, muss das sein?
Ich überlege jetzt. Ich gebe dir gerne eine ehrliche Antwort, aber mir fällt Gott sei Dank jetzt gerade
ist doch schön.
Nichts ich mein, ein. Ja, also sagen wir mal so, es gibt sicherlich Menschen, die disliken mich und können nicht leiden, was ich tue. Aber ich polarisiere nicht.
Das also, meine ich jetzt.
Genau, das tue ich nicht. Ich nutze Social Media nicht, um einen Statusgewinn zu erkämpfen oder um aufzufallen. Diese Reichweite
Kompetenzstatus
brauche ich nicht.
Nee, schon.
Genau, das ist was anderes.
Kompetenzhierarchie ist da, aber keine moralische Statushierarchie.
Ja, und was mir natürlich hilft, da bin ich ganz offen, ist, das ist mein großes Glück. Die lieben Menschen um mich herum wissen natürlich, dass ich Arzt und Hirnforscher bin. Damit bringe ich natürlich eine gewisse Reputation mit. Also das heißt nicht, dass ich ganz viel weiß. Ich weiß nur Grundlagen, muss noch viel lernen. Aber es ist zumindest eine Reputation. Ich bin Professor an der Universität, die irgendwie anerkannt wird. Also womit ich sagen will, ich muss nicht alle 5 Minuten auf Instagram wiederum kämpfen. Genau, ne? So. Und das ist erleichtert mir das. Ich kann ganz easy und locker auf Social Media reingehen, den Menschen was Lustiges oder was Spannendes erzählen und muss nicht ständig Recht bekommen. Das ist mir nicht wichtig.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Folter vielleicht, wir haben jetzt über junge Menschen gesprochen und dann über jetzt 45-Jährige.
Ich bin eigentlich schon ein bisschen älter, muss ich zugeben, mit schon 52. Aber das sind die Allerschlimmsten.
Ich werde in ein paar Tagen 47, ja. Oh. Aber ich habe mich entschieden, dass ich auf das biologische Alter schaue und nicht auf das chronologische und versuche einfach, das Beste draus zu machen.
Wie ist denn dein biologisches Alter, weißt du?
Das? Aktuell 40 rum.
Ja. Oh, toll, das ist doch großartig.
Ja.
Aber sieht man dir auch an, du wirkst sehr gesund und in dir ruhend.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese innere Ruhe. Ich bin ein großer Fan des Stoiker, muss ich gestehen. Ich habe mich damit sehr, sehr viel beschäftigt. Und auch was Viktor Frankl und Rumi und alle anderen zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, wie ich den Raum fühle, ist meine mein persönlicher Beitrag zum Erleben. Und das ist ganz wichtig. Und vielleicht aber den Aspekt des Alters aufgreifen, das Thema Midlife Crisis. Mhm. Ist das ein Mythos oder gibt es so etwas?
Das gibt es.
Und ist das eine Frage nach dem fehlenden Sinn im Leben zu diesem Zeitpunkt, wo man einiges erreicht hat und dann das Leben in Frage stellen?
Mhm. Schöne Frage. Also die Midlife Crisis gibt es. Das ist kein Mythos. Die gibt es übrigens bei Frauen und Männern, aber
in welchem chronologischen Alter?
Das ist sehr unterschiedlich, denn es hängt weniger von biologischen Aspekten ab, sondern tatsächlich eher von einer Phase im Leben. Und man beobachtet das in der Tat etwas stärker und häufiger bei Männern, die so mal seit einigen Jahren irgendwann, nachdem sie die Karriereleiter auf die oberen Sprossen gedreht und es sich nicht mehr so viel Neues entwickelt, dann in so eine gewisse Routine kommen und dann irgendwann sich diese Fragen stellen. Wie geht's denn weiter? Und sie bemerken so, sie haben da doch schon die Hälfte ihres Lebens gelebt oder vielleicht sogar schon etwas mehr. Was kommt noch? Und wenn sie merken, dass sich die ein oder anderen Fenster auch zu schließen beginnen. Ja, das ist beim Mann, merkt ihr dann, wenn graue Haare kommen oder wenn sie ganz ausgehen, so wie bei mir, dass, es klingt jetzt sehr banal, aber seien wir hier gerne ehrlich, dass sich junge Mädchen nicht mehr automatisch herumdrehen, was vielleicht 20 Jahre vorher einem Mann Selbstbestätigung gäbe. Es mögen Frauen genauso. Ich meine es jetzt gar nicht so sehr auf mein Geschlecht. Klar. Aber ich erzähle das mal über Männer, weil ich da natürlich mehr zu sagen kann. Und das sind alles Dinge, die etwas wegfallen. Die Kinder werden älter. Oft brauchen sie die Eltern dann nicht mehr so. Zumindest in der Pubertät werden sie vielleicht sogar noch abgelehnt oder man verbringt lieber Zeit mit den Peers als mit ihnen. Mhm. Und das sind alles Dinge, die können manchmal zeitlich zusammenfallen. Und deine Frage war eben, wann? Das kann mit 40 sein, 45, 50. Aber das ist so meist so 4., 5. Lebensdekade. Es gibt natürlich auch Überlegungen, ob das hormonell bedingt ist beim Mann, weil es auch zu einem Testosteronabfall kommt, aber der ist eher stetiger Natur, nicht so wie bei Frauen, die dann zum Zeitpunkt der Menopause einen etwas rapideren Abfall ihrer Östrogene haben. Beim Mann ist das eher so eine leichte Rampe, sanfte Rampe. Also das hängt wahrscheinlich gar nicht so sehr mit dem Sexualhormon zusammen. Das ist eher, wie ich eben sagte, eine Phase des Lebens, wo Dinge sich verändern. in der Familie, im Berufsleben. Und das nimmt man natürlich wahr und man merkt, hey, ich habe hier nicht mehr die Pole Position. Ja, es gibt mittlerweile Menschen, die überholen mich und die können es besser. Und das ist schwer für Männer. Ja, ich muss ja etwas hier ist die Lanze bringen für unsere Schwanz.
Ja, absolut, absolut. Ne? Ja.
Es ist, und insofern, also lange kurzer Sinn, die Midlife-Crisis gibt es und auch das ist ein Teil meines Tuns, wo man Männern helfen kann. Und jetzt kommt wieder das Schöne, die Verbindung zum Sinn. Wenn sie dann in höherem Alter wieder etwas Sinnvolles entdecken, hört es auf. Ne? Obwohl der Testosteronspiegel niedrig ist. Ne? Wenn sie beispielsweise ein Ehrenamt beginnen, wenn sie ein neues Hobby entdecken oder wenn sie sich beruflich nochmal verändern, dann geht es ihnen auch wieder besser. Manche machen natürlich auch Blödsinn und verlieben sich dann in 20-jährige Frauen und glauben
oder
dann...
Oder kaufen sich Harley Davidson.
Ja, genau. Also das sind dann so raptusartige Kurzschlüsse, die auch mal nach hinten losgehen können. Aber im Prinzip steckt dahinter der Wunsch, nochmal vorne auszubrechen, was Neues kennenzulernen und sich wieder zu spüren, am liebsten wieder so wie früher.
Ja, und das ist dieser Ausbruch aus den Routinen. Ich weiß gar nicht, von wem ich dieses Konzept habe, aber das Konzept der Premieren. Mhm. Dass man einfach einmal im Monat versucht, etwas zu machen, was man bis jetzt noch nie im Leben gemacht hat.
Ja.
Und manchmal sind das abgefahrene Erfahrungen, wo man sagt, okay, dann durchbreche ich diese Routine und plötzlich bei 12 Premieren im Jahr, das sind 120 Premieren in einer Dekade.
Also verrate ich dir jetzt das schönes Stichwort, das hast du jetzt gar nicht gewusst. Ich habe ja jetzt im Oktober kommt Gute Nacht Gehirn und da gibt es ein kleines Kapitel über Gewohnheiten. Und da steht eine schöne Geschichte drin von einem Paar, wahre Geschichte, die sich, die waren bei mir in Behandlung, also es war eine die Frau und der Mann kam dann mit. Und wir haben darüber gesprochen, dass man, was du Premiere nennst, ab und zu mal so etwas Neues braucht. Und sie haben jetzt etwas gemacht, was ich total rührend finde, ganz süß. Die schenken sich immer am ersten Sonntag im Monat gegenseitig eine Sache. Also mal ist sie dran, im nächsten Monat ist er dran, da wieder sie. Und Achtung, der andere darf nicht ablehnen. Hat kein Vetorecht.
Okay. Ja?
Also und hier geht es jetzt gar nicht so nur ums Kino oder mal irgendwie einen Wein trinken, sondern was Besonderes. Also hier
Fallschirmsprung.
Ja, oder eine Heißluftballonfahrt ist, glaube ich, mal genannt worden, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist schon etwas kitzelige Sachen, die so ein bisschen, ja, ich greife deinen Begriff auf, Premierencharakter haben, aber irgendwie was auslösen. So was,
und emotional was, aufgeladen.
Ja, natürlich. Und die Tatsache, dass sie sich gegenseitig schenken, hat natürlich irgendwie auch was Romantisches. Ne? Und das fand ich irgendwie sehr nett, ja.
Und du sprichst ja davon, dass wir im Leben den Sinn finden.
Ja.
Gibt es da gewisse Rituale oder Routinen, mit denen man das vielleicht bewusster macht? Weil ich glaube, wenn man so Automatismen entwickelt und sagt, viele versuchen dann jeden Abend aufzuschreiben, was heute Sinnvolles vorgefallen ist. Wo habe ich was bewirkt?
Ja.
Könnte man sich vorstellen.
Genau, also das halte ich für eine knallharte Technik, die vielleicht auch das Gegenteil auslösen kann, wenn man das zu hart mit sich ins Gericht geht. Weil schau mal, wenn ich das jeden Tag aufschreibe und ich habe mehrere Tage mal hintereinander nichts gefunden, dann fühle ich mich möglicherweise schlecht und gehe dann ins Bett mit einem negativen Gefühl, ja, schon wieder nichts Sinnvolles gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das so zielführend ist.
Spannend.
Was erfahrungsgemäß erfolgreicher ist, ist erstmal etwas Platz zu schaffen im Leben. Das ist der erste Schritt. Mal Dinge loszulassen, die man gewohnheitsmäßig seit Jahren mit sich rumschleppt, aber die einen überhaupt nicht mehr erfüllen, die wie so ein alter Zopf an einem hängen.
Zum Beispiel?
Die den Tag füllen, ohne dass sie Sinn machen. Naja, also man kann sich angewöhnen, irgendwie um 8 Uhr, wenn die Tagesschau kommt, den Fernseher anzumachen und dann irgendwie 3 Stunden davor zu sitzen. Das geht ganz schnell. Die durchschnittliche Fernsehkonsumzeit in Deutschland liegt bei 179 Minuten derzeit. Das sind wir ja bei 3 Stunden.
Wenn du noch Bildschirmzeit dazu nimmst, außerhalb der Arbeit, dann ist das, glaube ich, 6 Stunden oder sowas. Genau.
Das heißt, da haben wir eine Gewohnheit, die zwar auch ihre Berechtigung hat, ist ja auch schön, mal Fernsehen zu gucken, aber das füllt so sehr Freiräume am Tag, wo wir uns nie, du hast eben schön Selbstermächtigung genannt, wo wir uns nie sinnvoll vorkommen werden, außer dass wir mal eine spannende Serie genießen. Aber das ist letztlich unterm Strich dann zu wenig, wenn es jeden Tag stundenlang stattfindet. Und das wäre das Erste. Also Gewohnheiten
Platz
brechen, Platz schaffen, damit Raum für etwas Neues entsteht. Das ist der Grund, ich sage es etwas vergleichbar mit einer Landschaft, mit einem Acker, warum der Landwirt oder die Landwirtin jedes Jahr den Acker pflügen müssen. Und das ganze Grün gestrüppt, was schön aussieht, erstmal alles komplett platt machen müssen. Sonst kann nichts Neues entstehen. Und dieses Ackerpflügen ist, glaube ich, wichtig. So, und das Zweite wäre dann, sich einfach so ein bisschen treiben lassen von dem, worauf man wirklich Lust hat, was einem Freude macht. Ich würde also mich nicht treiben lassen von dem, was Purpose bedeutet, was nachhaltig ist. Das sind so politisch ausgeschlachtete Begriffe. Ich weiß gar nicht, ob die zum Glück eines Menschen beitragen. Nachhaltigkeit ist wichtig. Ich will das als Konzept nicht kritisieren. Aber in der Psyche des Menschen ist viel entscheidender, selbstbestimmt Ziele zu wählen, die einem Freude machen, die einen erfüllen, die einem wieder die Augen glitzern lassen, weißt du? Mhm. Und dafür brauchen wir Platz. Und dann, das wäre der nächste Schritt, Dinge auszuprobieren. So wie das Paar, von dem ich eben erzählte. Und irgendwann bleiben sie bei etwas hängen, wo sie merken, das ist es. Ein lieber Freund von mir, der jetzt aufhört, hat das Golfspielen für sich entdeckt im hohen Alter. Und jetzt mag man das als irgendwie Hobby eines reichen Mannes abtun, ist er gar nicht, er hat gar nicht viel Geld. Es ist ja auch heute nicht mehr ein reichen Hobby, ehrlich gesagt. Das kann jeder, darf auch jeder, ist auch gut so. Aber mit seiner Frau zusammen haben die das Golfen entdeckt. Und da auch nur, weil sie es ausprobiert haben. Also ich will damit sagen, rausgehen, in die Entdeckung kommen, sich nie zu schade zu sein, dafür etwas auszuprobieren und immer sich vom Herzen leiten lassen.
Der Neugier folgen.
Ja, genau. Und dann findet man irgendetwas, was einem das Gefühl gibt, ja, das ist meine Richtung, das passt zu mir, das ist das. Und dann sind wir schon ganz nah dran an dem, was man aus psychodynamischer Sicht unter Sinn versteht. Und wenn das dann noch anderen Menschen helfen sollte, das ist natürlich dann die Sahnehaube, wenn es dann wirklich bedeutsam ist, weil ich Nachhilfeunterricht für Schüler gebe, keine Ahnung, weil ich bei der Tafel aushelfe, das ist natürlich dann das Allerschönste überhaupt. Ne? Aber ich glaube, ich will Menschen ein bisschen die Last von den Schultern nehmen. Das ist nicht zwingend nötig, um sein Leben als sinnvoll zu empfinden. Wir müssen keine Helden werden, um Sinn zu empfinden.
Sonst wären auch alle Krankenschwestern die glücklichsten Menschen auf dieser Erde, ja, weil sie so sinnvolle Dinge machen.
Ja, das genau. Und das ist ja nicht so, ne? Leider. Ja. Ne? Genau.
Und bei den Psychotherapeuten, da gibt es auch Mythen, dass sie auch ein Thema haben.
Jetzt bin ich gespannt.
Das ist, ich weiß nicht, wie die mit dieser Last umgehen, den Menschen so viel zu helfen oder auch nicht zu helfen. Und ist das so, dass dort auch sehr, sehr hohe Depressionsrate existiert?
Ja,
oder?
Ja, absolut.
Obwohl also, man weiß, wie man damit umgeht. Ja, das ist ja das Perverse, wenn ich ehrlich sagen darf.
Ja, genau. Also es gibt natürlich verschiedene Menschen, die sich auch alle den gleichen Beruf des Psychotherapeuten ergreifen. Deswegen muss man vorsichtig sein, hier nicht alle über einen Kamm zu scheren. Aber es gibt Menschen, die sind sehr stark, weil sie die Distanz zwischen dem, was sie tagtäglich erleben und sich selber sehr, sehr genau ziehen können. Es gibt aber auch die Menschen, die ganz empfindlich sind, die sehr durchlässig sind für das, was ihnen selbst widerfährt in der Therapie mit dem Patienten oder Klienten und darunter leiden. Also das gibt es und kann dann auch dazu führen, dass Psychotherapeuten auch mal Hilfe brauchen. Also wir sind insgesamt durchlässig für die Welt. Manche sind stärker, manche sind schwächer, aber in dem Beruf tummeln sich alle möglichen Menschen. Ja.
Und ist die Frage, gibt es eine vielleicht natürliche Präselektion, dass viele Menschen, die so sensibel sind und für sich selbst die Fragen in der Psyche erhoffen zu finden durch das Studium und durch die Arbeit. Das kann ja auch ein Bias sein. Ja?
Absolut ist es. Also es sind ganz viele, die den Beruf ergreifen, weil sie persönlich eine Geschichte haben. Ich bin aber etwas skeptisch. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das schlechte Therapeuten wären. Auch da möchte ich sehr vorsichtig sein. Manche werden vielleicht dadurch besonders sensitiv und empathisch. Aber es ist ein gewisses Risiko ist dabei, wenn ich selber betroffen bin und traumatisiert wurde und dann selber in die Traumatherapie gehe. Das ist schon mit einem gewissen Risiko behaftet, ist auch wissenschaftlich gezeigt worden.
Du beschäftigst ja auch sehr, sehr viel mit dem Thema Stress. Es gibt hier psychosomatische Themen, die aus dem Stress mit entstehen. Mhm. Aber wenn du jetzt, sagen wir, auf der Ebene der Podcast Botschaften. Gibt es aus deiner Perspektive Themen, wo man den Menschen etwas empfehlen kann, wenn sie jetzt das Gefühl haben, sie kommen massiv unter Druck? Und
also ich habe ja einen Podcast, der nennt sich Gehirn gehört. Den mache ich jetzt seit einigen Jahren schon. Immer nur, es gibt immer eine Folge pro Monat. Mehr schaffe ich leider nicht, weil ich mir sehr viel Mühe gebe.
Aber das ist ja sehr gut recherchiert und evidenzbasiert. Das ist ja wichtig. Ja.
Genau, das ist mir ganz wichtig. Ich bereite ihn vor. Ich brauche für so eine Folge auch mittlerweile 4-5 Tage tatsächlich. Es ist wirklich viel Arbeit, steckt da drin.
Kommt mir bekannt vor.
Den kennst du auch, ne? Ja, genau. Und das ist das Schöne, dass ich mit dem Podcast so ein kleines bisschen die Hand reichen kann, ohne den Hörern und Hörerinnen das Gefühl zu geben, dass sie krank sind. Das ist mir ganz wichtig. Also ich persönlich sag mal meine Meinung. Ich erlebe unsere Gesellschaft ganz ehrlich als völlig überpsychiatrisiert. Also wir haben eine Pathologisierung des Normalen mittlerweile. In ganz vielen Bereichen, dass ich manchmal mit den Ohren schlackere. Das sage ich als Psychiater, der damit sein Geld verdient, ja, dass er Diagnosen stellt. Und ich glaube, wir stellen zu viele. Wir
Diagnostizitis,
machen uns
selbst, ja.
Ja, genau. Wir reden uns manchmal künstlich in psychische Erkrankungen, die gar keine sind. Das fängt mit Stress an, hört mit Trauma auf. Natürlich gibt es schwer traumatisierte Menschen, das ist auch keine Frage, um Gottes Willen. In jeder Fall ist einer zu viel. Aber ich sag's mal etwas hemdsärmlich, nicht jedes Mal, wenn man sich bei Amazon eine falsche Hose bestellt hat, entsteht daraus direkt Stress oder ein Trauma. Und wir haben heute einen so inflationären Gebrauch von Worten und Krankheitsbegriffen, dass es Menschen suggeriert, schnell krank zu sein. Und
sollte ich doch was auch haben.
Ne? Ja, bestimmt. so ein bisschen.
Ja, Energie folgt dem Fokus. Ja? Und wenn du den Fokus auf Krankheiten legst, dann siehst du überall Krankheiten.
Ja. Und das ist auch mit ein Grund, ich sag's dir ganz ehrlich, warum die Praxen teilweise so voll sind.
Überquellen.
Ja, weil ich würde sagen, bei mir sind 20% meiner Patienten gehören ja gar nicht her. Die kommen zu mir, weil sie irgendwas gelesen haben, irgendeinen Beitrag auf Social Media und wollen jetzt wissen, ob sie krank sind. Und das ist ja auch alles verständlich. Ich gebe mir dann auch Mühe, ganz liebevoll da. Nur ich will damit sagen, da ist eine Awareness für psychische Erkrankungen unserer Bevölkerung, die einerseits gut sein mag, weil sie die Tabus bricht. Die Menschen haben nicht mehr Angst, darüber zu sprechen. Das ist was Gutes. Auf der anderen Seite führt es auch zu einer völligen Überstimulation damit. Und da so die Gratwanderung zu kriegen. Und jetzt ein Satz zum Schluss, das war das, was du fragtest. Das war ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Das Gehirn gehört hat genau das zum Ziel, etwas über die Psyche zu erzählen, über das Leben von Menschen, über Beziehungen, über Arbeit, Motivation, Gesundheit auf eine lockere, leichte Weise und manchmal auch humorvoll. Ich komme aus dem Rheinland und da einfach so ein bisschen Lebenshilfe zu geben, ohne diese Diktatur des Kranken. Das war mir unheimlich wichtig.
Ohne Diagnosen zu stellen.
Ja, genau. Es ist kein Therapie-Podcast, sondern ein Lebens-Podcast.
Ich weiß nicht, ob du Holger Richter kennst, Dr. Richter, der hat das Buch geschrieben, Jenseits der Diagnosen. Ich habe mit ihm demnächst auch ein Gespräch.
Ach, wie schön.
Genau zu diesem Thema, toll, dass man eine Inflation der Diagnosen hat und das ist zum Teil.
Da kommt ich glaube, im November eine Folge bei Gehirn gehört zu diesem Thema, ne? Dass die verliebt in die Diagnose wird es heißen.
Ah. Ja. Das höre ich zur Vorbereitung, wobei welche habe ich schon aufgenommen, aber Volker, wenn man das aus der Perspektive das aufgreift und einem Menschen dann die Empfehlung gibt, bevor er zum Psychiater geht, dass er für sich selbst so eine innere mentale Checkliste abhackt, ob das wirklich Sinn macht, jetzt sich selbst als krank einzustufen, gibt es da ein paar Fragen, die man ehrlich beantworten kann?
Naja, also ich rate Menschen, die es gerade schwer haben, zunächst einmal immer zu abwartendem Verhalten. Denn wir sehen in der Wissenschaft etwas ganz Spannendes. Die meisten Symptome restituieren spätestens nach 3 Monaten. Also sei es ein schwerer Liebeskummer, sei es eine Kränkung, die uns verletzt, sei es
Habituation,
das hat damit auch ein bisschen zu tun, aber auch teilweise Heilung. Es ist jetzt nicht nur eine Habituation, es kann auch Heilung. Okay. Sei es ein Winterblues, ne, die Novemberdepression, die Frühjahrserschöpfung. Also alles Dinge, die ja keinen Tatbestand einer Krankheit erfüllen, aber den Tatbestand von Symptomen, Beschwerden, die uns so ein bisschen aus dem Leben, aus unserem Workflow schieben, aus unserer Motivation rausholen, die uns ein bisschen zur Seite kippen lassen. Und diese Dinge, da gibt es schöne Untersuchungen zu, sind oft nach so plus minus 3 Monaten restituieren die sich von selbst. Erst was darüber.
Evolutionär gesehen ein kongenialer Mechanismus. Ja.
Ja, irgendwie schon. Also der Körper hat unglaublich tolle Selbstheilungskräfte, auch psychisch. Das ist toll. Und das, wenn wir ganz ehrlich sind, sehen wir das doch auch bei uns selber. Ne? Wir erholen uns meistens auch von psychischen leidvollen Umständen nach einer Zeit. Sei es, dass wir Hochwasser im Keller haben, ein lieber Mensch gestorben ist, dass wir finanziellen Rückschlag erlegt haben, dass wir schwere Knieoperationen mit Schmerzen hatten. All das geht ja irgendwann vorbei. Und natürlich ist das sehr unterschiedlich, aber es gibt so einen 3-Monat-Regel, so ganz, ganz grob. Super, ganz vorsichtig sehen. Ja, das ist sehr hilfreich. So, und jetzt pass auf. Jetzt wissen wir, dass alles, was darüber deutlich hinaus anhält, 4, 5, 6 Monate, das ist dann eigentlich etwas, was man sich in der Tat anschauen sollte. Und dann kann man gemeinsam gucken, okay, sind hier Kriterien für Krankheit erfüllt oder nicht? Das heißt nicht, dass nicht jemand schon nach 8 Wochen kommen darf. Nur, ich glaube, es gehört auch zu einem selbstverantwortlichen Leben dazu, so ein Stück weit erstmal mit sich selber klarzukommen, bevor man dann sozusagen eine offizielle psychiatrische Hilfe in Anspruch nimmt. Und diese Balance, die scheint in unserer modernen Gesellschaft gerade zu kippen. Wir haben in Deutschland, ich muss jetzt genau die Zahlen, ich glaube, der Däne geht 3-mal im Jahr zum Arzt, der Schwede 4-mal und der Deutsche geht 19-mal zum Arzt. Das ist mal nur mal eine Vorstellung. Es gibt in ganz Europa kein Land, wo Menschen so oft zum Arzt gehen wie in Deutschland. Und wir sind ja nicht kränker als die Dänen und Schweden. Und wir haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, wenn ich was habe, medizinalisiere ich das. Ja? Ich habe jetzt in einem Editorial, ich saß in einer gynäkologischen Praxis, frag mich nicht warum, es war so, und da habe ich eine Zeitschrift, ich musste warten und habe eine Zeitschrift genommen, zwar eine Jugendzeitschrift für als junge Frauen, ne, so die, weiß ich nicht, 18, 19, 20 sind. Und da stand tatsächlich drin, dass der Frauenarzt zum Ansprechpartner junger Frauen für alles werden sollte. Also angefangen von Liebeskummer bis hin zum Abgewöhnen von Zigaretten, wenn man doch Rauchen abgewöhnt wird. Und da habe ich nur gesagt, nee, genau das darf es eben nicht sein. Wenn wir alles medizinalisieren im Leben, was an normalen, schweren Lebensumständen auftritt, dann entmündigen wir Menschen und wir holen sie aus der Selbstverantwortung raus. Wir bürden es stattdessen der Medizin auf. Und das ist ein völlig falscher Weg in einem Land, wo jetzt schon die Gesundheitskosten so hoch sind, wie, ich glaube, wir haben das zweiteuerste Gesundheitssystem auf der Welt. Und jetzt schon Menschen 19, irgendwas mal zum Arzt gehen. Natürlich ist es auch die Vergütung im Gesundheitssystem schuld, aber es ist auch eine Awareness, sagte ich eben, ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung gestiegen, dass ich irgendwie so ganz gesund kann ich nicht sein. Und das halte ich für absolut falsch. Da müssen wir alle dringend mehr aufklären. Und da ist es meine Aufgabe als Arzt ganz zuvorderst, den Menschen zu sagen, nein, das ist wahrscheinlich keine psychische Störung, das ist einfach das ganz normale Leben.
Ja, und auch Prävention bekommt einfach eine ganz andere Bedeutung in der Zukunft. Man kann so viel machen, wenn man eigentlich Disziplin aufbringt, weil wir sind alle Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge. Kann man ja so sagen.
Das kann man so sagen.
Die Menschen wissen alles. Mhm. Und siehst du aber einen Unterschied in der Erziehung, die man aktuell erlebt, auch bei den Kindern und Jugendlichen, die wie ein Projekt betrachtet werden und dann auch, sagen wir, diesen Helikopter-Ansatz verfolgen bei den Eltern, was diese Selbstverantwortung, dass das in gewisser Art und Weise durchschlägt?
Da muss man immer vorsichtig sein, weil es ist immer ganz schwer, Aussagen über eine Kollektiv in einer Gesellschaft zu führen. Ich weiß, dass diese Diskussion über Helikopter-Eltern
Generationskonflikt
gibt, genau, und das will ich natürlich nicht heraufbeschwören. Ich würde für die meisten Eltern die Lanze brechen wollen, dass sie ihre Kinder in einem gesunden Mittelmaß zwischen Beschützen einerseits und Selbstverantwortung andererseits erziehen. Aber es gibt, wenn du mich schon aus wissenschaftlicher Sicht fragst, aus Zahlen, die zeigen, dass das Overparenting, also sagt man ja so ein bisschen, noch dieses Helikopter, dass das zunimmt. Und dass wir, wenn wir uns die nackten Zahlen anschauen, mehr als Eltern heute für unsere Kinder entscheiden und ihnen Dinge abnehmen, als das noch in Generationen davor der Fall war. Wenn man das ganz nüchtern zahlenmäßig betrachtet, muss man leider sagen, ja, das ist so. Okay. Und da hast du natürlich recht, das ist immer ein gewisses Risiko, weil wir in dem Moment Kindern natürlich das Lernen nicht ermöglichen. Und übrigens, und jetzt komme ich wieder als Psychiater ins Spiel, damit eine der wichtigsten Resilienzfaktoren nehmen, nämlich das Gefühl, ich kann meine Probleme wuppen. Also das, was wir so Selbstwirksamkeit
nennen. Selbstwirksamkeit, ja, Selbstermächtigung.
Das ist ein ganz schöner Begriff. Ja, ein schöner Begriff. Ich weiß, ich schaffe das jetzt, wenn ich, weiß ich, den letzten Bus nicht erwische. Ich komme schon irgendwie nach Hause, ich kann das so, ne, weil ich es früher auch gemacht habe. Oder wenn mein Fahrradschlauch kaputt ist, kann ich den schon selber reparieren. Ich weiß, wie das geht. Das sind ja banale Dinge. Das
Scheiterkompetenz nennt sich das, glaube ich, sogar. Ja. Das ist auch ein schöner
wichtig,
Begriff.
Ne? Das ist wichtig. Und dafür muss ich meine Kinder eben auch den Schulweg alleine gehen lassen und darf ihn das nicht abnehmen. Ich weiß, dass das immer eine schwere Gratwanderung ist. Ich habe auch Papa von zwei Kindern. Wir könnten uns natürlich nie verzeihen, wenn das passiert. Wir lieben sie und wollen sie beschützen. Ist alles gut. Aber klar, ins Leben schubsen gehört dazu. Das muss ich übrigens als Psychiater auch, gell? Meine lieben Klienten beschützen einerseits, ihnen die Hand reichen, für sie Türen aufstoßen, auf der anderen Seite sie aber auch immer wieder
ins Leben schubsen. Ja. Durch die Tür müssen sie dann irgendwann selbst gehen.
Ja. Also ganz ehrlich, ein Mensch mit Liebeskummer, der gehört nicht auf eine Station. Der gehört ganz schnell wieder ins Leben. Ganz schnell. Jemand, der einen Burnout hatte, braucht schnell eine neue Aufgabe, die er vielleicht wuppen kann. Und da begleitet von Psychotherapie natürlich, wo es dann um Perfektionismus und Leistungsansprüche geht. Aber auch da wieder raus ins Leben. Das stationäre Setting oder das lange Ambulantisieren von Menschen, das bringt nicht viel. Man muss Menschen stabilisieren und schnell ins Leben zurück. Das ist ganz, ganz wichtig.
Volker, du hattest eingangs gesagt, dass du sehr dankbar bist für sehr viele liebe Menschen um dich herum. Und das ist eine wichtige Stütze. Und es gibt ich glaube, die meisten Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl in der Kindheit eine starke Bezugsperson wie auch ein starkes Umfeld und Beziehungsgeflecht einen massiven positiven Einfluss sowohl für die Gesundheit.
Ich ahne die Frage.
Bin ich sehr gespannt,
wer meine Bezugsperson ist.
Ich wollte gar nicht persönlich werden. Ich wollte nur sagen, aktuell haben wir durch Social Media so viele Bekannte wie noch nie und man sagt so wenig Freunde wie noch nie. Das heißt, das Umfeld der Beziehungen und das Geflecht der Beziehungen, wie empfindest du das?
Ja, da ist was Wahres dran. Wir haben zwar Kontakt zu Hunderten von Menschen rund um den Globus, aber einen immer größeren Abstand zum eigenen Nachbarn, den wir kaum noch sehen. Das ist so. Die Art der Verbindungen hat sich verändert. Und durch die digitalen Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren, ist die Kommunikation einerseits recht einfach und preiswert. Das ist was Wunderschönes. Und wie auch Zeitzonen überschreiten, das sind ja Vorteile. Mhm. Andererseits aber eben auch oftmals etwas oberflächlicher, etwas weniger verbindlich. Und auch hier möchte ich mich vorsichtig ausdrücken. Es gibt sicherlich Menschen, die können auch über digitale Kommunikationswege ganz tiefe Beziehungen pflegen. Aber Es ist eben nicht das Gleiche, ob
physische Präsenz.
Genau, ob man einem älteren Menschen in der Nachbarschaft wirklich für den Einkaufen geht oder ob man irgendwie mit einem Freund, der gerade in China arbeitet, einmal samstags über einen Videocall telefoniert. Also ne, die Art der Beziehung ist schon qualitativ eine andere. Es ist leicht, mit jemandem zu sprechen, ein paar Nachrichten zu schreiben oder sich über FaceTime mal irgendwie ein paar Bilder aus dem Urlaub zu zeigen. Wie stattdessen echte Beziehungen zu pflegen, sich zu helfen und sich echt beizustehen, wenn das Leben gerade schwer ist. Und da sehen wir einen leichten Shift von dem Bequemen am Schreibtisch sitzen, mit allen verbunden sein, sich selber das Gefühl geben, ich bin irgendwie connected, ich bin Teil des Netzwerks. Aber wenn es darum geht, ganz tiefe Beziehungen zu pflegen, die zu gestalten, auch mit allen Anstrengungen, die damit verbunden sind, da tun wir uns schwerer. Und glaubt man, auch mit ein Grund, warum Einsamkeit in unserer Gesellschaft steigt.
Und das ist brandgefährlich, weil die Einsamkeit ist wirklich korreliert negativ mit dem sinnvollen Erleben.
Ja, genau. Ja, Verbundenheit, es gibt ja vier Sinnfaktoren. Ich habe das in meinem Buch, habe ich das mit einem Gericht verglichen, das wir in der Küche zubereiten. Und da gehören vier Grundzutaten dazu. Und eine davon ist die Verbundenheit, genau. Und zwar die echte Verbundenheit. Nicht nur oberflächlich über WhatsApp in der gleichen Gruppe zu sein, sondern wirklich zu wissen, okay, der steht an meiner Seite, wenn ein Tsunami über mein Leben rollt, dieser Mensch. Das ist echte Verbundenheit.
Folge vielleicht die letzten 10 Jahre, darüber haben wir kurz im Vorfeld gesprochen, wenn du dir reflektierst, gab also aus deiner Perspektive eine Neuerkenntnis, die du vor 10 Jahren noch anders empfunden hast, weil Wissenschaft bleibt hier nicht stehen, wo du sagst, wow, das war jetzt für mich auch eine neue Wendung, mit der ich nicht gerechnet habe.
Da gibt es ganz viele. Also eine, die mich momentan umtreibt, wirklich, ich muss jetzt aufpassen, dass wir das nicht zu sehr expandieren, da könnte man noch mal einen eigenen Podcast zu machen, ist so die Rolle der Wissenschaft heutzutage, die hat für mich eine keine gute Entwicklung genommen.
Also es gibt moralisierende?
Ja, geht in die Richtung. Also ich erlebe immer mehr, nehmen wir beispielsweise Klimaforscher, aber auch in meinem Bereich der psychologischen Forschung, dass viele Wissenschaftler heute ihre wichtigen Befunde mit einem Appell versehen. Und das halte ich für absolut falsch. Das halte ich nicht für richtig. Ich habe nicht das Recht, als Wissenschaftler zu sagen, welche Schlussfolgerungen auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene daraus gezogen werden müssen. Denn das kommt ganz schnell mit einem erhobenen Zeigefinger. Mhm. Als Wissenschaftler sage ich, was ist und nicht mehr. Ich tue das absolut absichtslos. Und das ist das, was momentan Vertrauen kostet in der Wissenschaft. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass viele Wissenschaftler, weil es sich ganz toll vorkam, bei Markus Lanz zu sitzen oder bei Maybrit Illner, sich dann als Welterklärer aufgeschwungen haben und den Politikern gesagt haben, wann sie die Kindergärten schließen müssen und wann nicht. Das ist nicht die Aufgabe eines Wissenschaftlers. Das ist eine politische Entscheidung, die ein Politiker mit der Bevölkerung oder eine Gesellschaft entscheiden muss. Der Wissenschaftler, der Epidemiologe in dem Fall, sagt etwas über die wahrscheinlichen Entwicklungen, über Infektionsketten, über R-Werte. Das mag alles sehr nüchtern und trocken sein, aber das ist seine Aufgabe. Und das tue ich auch. Als Therapeut ist das was anderes. Als Therapeut, wenn Menschen einen Ratschlag von mir wollen, dann bekommen sie den. Aber als Wissenschaftler, ich bin ja beides, als Wissenschaftler darf ich das nicht. Bei meinen Doktoranden, ich sag's dir ganz ehrlich, streiche ich das alles raus. Wenn die auf einen Befund kommen und versehen das dann mit einer Deutung, streiche ich das raus, gehört da nicht rein. Und diese Demut, wenn wir die in der Wissenschaft wieder entwickeln, vorsichtiger sind, dann, glaube ich, können wir das Vertrauen der Gesellschaft auch wieder zurückgewinnen, das wir zum Teil ein bisschen eingebüßt haben im letzten Jahr.
Wenn ich das noch ergänzen darf, Volker, ich weiß nicht, ob das stimmt. Du hast jetzt eine Seite aufgegriffen, das Thema empfehlungsorientierte aktivistische Form der Wissenschaft, die so eigentlich nicht dazu gehört. Auf der anderen Seite, du hast ja Befunde erwähnt. Es gibt ja aktuell eine Tendenz, dass man nur die richtigen Befunde vorstellt und
die
alles
schon sehr lange. Naja,
Publication
und Bias ist ganz schlimm.
Ja, das ist ja ganz gefährlich. Und dritter Aspekt, der mir aufgefallen ist, dann kannst du vielleicht die Stellung beziehen, das ist das Thema die Wahrheit. Eine Wissenschaft kennt die Wahrheit nur vorübergehend. Die irrt sich immer nach oben.
So ist es, schön ausgedrückt.
Und das ist ganz wichtig, dass das geht auch verloren, weil sehr viele Postulate wie ein einzig richtiger Baustein des Lebens daher postuliert werden. Mhm. Und du kannst das gar nicht mehr in Frage stellen, sonst bist du sofort, wir haben ja über Schubladen gesprochen, sofort einsortiert.
Ja. Aber da muss ich ein kleines bisschen, also ich gehe auf beide Punkte ein. Der erste Punkt, absolut d'accord. Besser konnte man es jetzt nicht ausdrücken. Wir haben einen riesigen Publication Bias in den Zeitschriften. Das ist die Editorial Policy, die muss man zutiefst kritisieren. Es werden überwiegend die spannenden, hochsignifikanten Ergebnisse publiziert und nicht die, wo nichts bei rauskam, weil die sich einfach weniger spannend lesen. Und das darf nicht sein, weil dadurch natürlich eine Verzerrung zugunsten der signifikanten Befunde entsteht und die vielen anderen nicht signifikanten werden nirgendwo
Herrschaft. Nicht Signifikanz ist auch eine Aussage.
Also genau so ist es.
Ist ja auch eine wichtige Aussage.
Richtig. Also das muss sich dringend ändern und hier liegt die Schuld ganz eindeutig bei uns und nur bei uns. Also damit meine ich jetzt die komplette Wissenschaftscommunity einschließlich der Fachzeitschriften. Bei dem letzten Aspekt hast du auch recht. Da würde ich aber, wenn du es erlaubst, die Wissenschaftler ein kleines bisschen in Schutz nehmen und hier ein bisschen auch die Medien mit in die Verantwortung rufen, die heute alles leiden können, aber was sie nicht leiden können, sind vage Aussagen. Ne? Und das ist das, wozu ein Wissenschaftler eigentlich neigen sollte, vorsichtig zu sein, wie das hast du auch sehr schön ausgedrückt, immer wieder sich klar zu machen, mein Wissensstand ist morgen schon veraltet und es kann sein, dass ich auch hier nur ein kleines Puzzle, und das sind Aussagen, die hassen Journalisten. Das ist völlig langweilig. Die wollen klare Statements und die drehen und wenden das dann so, wie es passt. Oder suchen sich Wissenschaftler raus, die dann auch so mal steil gehen.
Confirmation bias dann.
Ja, und das erzeugt natürlich viel Aufmerksamkeit und damit auch viel Wind in den Medien, und das ist einfach sexy. Und da sind die Medien auch so ein bisschen mit Schuld, die das dann hochpushen und eigentlich heute gar nicht mehr zulassen, dass ein Wissenschaftler stattdessen etwas ambivalent sein sollte. Ich habe mal ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob es von Max Planck ist, aber ein Wissenschaftler, der mal sagte, das wichtigste Werkzeug eines Wissenschaftlers ist der Papierkorb. Das finde ich sehr, sehr schön. Da kann man sehr viel draus lernen.
Das ist ja genau der Punkt mit der Irrung nach oben. Ich fand das bei Kahneman so spannend. Du kennst ja seine Forschung in Bezug auf Glück und Geld. Er sagte ja früher, dass man so ab 70.000, 80.000 Dollar paritätisch, dass da keine Zunahme im Glücksempfinden stattfindet. Das hat er jetzt revidiert vor ein paar Jahren.
Richtig,
indem er sagte, das ist, und das finde ich, das benötigt auch eine gewisse Größe in seinem Alter, wo es nicht mehr nötig hat, eigene Erkenntnisse, die so ich weiß nicht, wie oft das zitiert wurde, das einfach wieder zu widerlegen, ja.
Das ist großer Wissenschaftler, wer das kann und sagen, ich habe mich geirrt zu dem Zeitpunkt, damals deutete alles darauf hin, aber wir wissen mit mehr Forschung vieler junger Wissenschaftler, die nachgerückt sind, dass das ganz so dann doch nicht ist. Dazu gehört ganz viel dazu. Diesen Mut muss man aufbringen.
Und Demut.
Demut, und die Medien haben hier auch die Verantwortung, glaube ich, dann solche Menschen nicht in Grund und Boden zu reden und sie wie inkompetente Idioten hinzustellen. Weil das führt nämlich sonst dazu, dass wir irgendwann nur noch die sich vor die Kamera trauen, die dann einfach so steile Thesen behaupten, die dann schon ein Jahr später wieder zerbrechen.
Folge vielleicht zum Abschluss des Gesprächs eine Frage in Bezug auf dein neues Buch. Ich bin mir sicher, das wird wieder in Hall of Fame landen.
Ach was.
Wenn du einen Satz unter diesem Buch schreiben könntest.
Oh, ein Satz.
Ein Satz. Welcher Satz wäre das?
Dann würde ich schreiben, das Buch heißt ja Gute Nacht Gehirn, ne? Und es ist eine Gedankensammlung, basierend auf meiner Podcast-Reihe Gehirn gehört, wo ich in einzelnen Kapiteln den Menschen abends etwas Gutes, die sollen, also so ist mein Wunsch, abends ein Kapitel lesen und damit zur Ruhe kommen und damit daraus etwas Gutes entsteht. Denn das, womit wir abends ins Bett gehen, daraus kann über die Nacht etwas Gutes werden. So, das ist ja der Sinn dahinter. Also einfach gute Gedanken. Und ich glaube, deswegen könnte ein schöner, zusammenfassender Satz sein, lass mich überlegen, gute Gedanken sind wie so ein bisschen wie eine Saat, die ich pflanze, und mit etwas Glück geht die nachts auf und blüht am nächsten Tag. Ich glaube, das fasst dieses Buch sehr schön zusammen.
Absolut, du hast
klingt ja sehr poetisch, aber so.
Das aber ich finde es aber so wertvoll, ja, weil ich glaube, das war auch in deinem ersten Buch, wo es um den Fokus ging,
Kopf rein.
Und dass Energie folgt der Aufmerksamkeit, und das, worauf du deine Gedanken hinlegst, dann wächst wachsen die Blumen, die du möchtest.
Ja. Und wir gehen oft eben abends mit den schlechten Gedanken ins Bett, mit Krieg und Enttäuschung und Erschütterung dieser Welt. Und ich wollte bewusst ein paar Gedanken anbieten, die man abends 10 Minuten sein Gehirn mit füttern kann oder eine Saat setzen kann, die dann aufgehen und die über Nacht was Gutes entstehen lassen.
Volker, hast du zuletzt ein super spannendes Buch gelesen, das dich wirklich beeindruckt hat?
Ganz viele. Momentan lese ich ein sehr schönes Buch. Ich muss aber leider gestehen, dass ich den Titel nicht genau weiß, über die Geschichte der Zuversicht. Ich habe ein Buch über, also Kopf hoch hieß es, du kennst es vielleicht, ne? Über Zuversicht auch geschrieben. Und dort beschreibt aber ein Geschichtswissenschaftler, also eine ganz andere Perspektive als meine. Ja, ich muss gestehen, ich weiß das gerade nicht. Ich
es gibt hätte mich besser vorbereiten. Das Buch Hoffnung.
Ja, also es geht um die Zuversicht und die Hoffnung im Spiegel der Geschichte des Menschen. Ein wunderschönes Buch, das lese ich gerade. Und ein ganz tolles Buch, was ich auch empfehlen kann, ist das von Andreas Reckwitz über Verlust. Er beschreibt, dass viele Menschen heute sich teilweise, also ist ja als Soziologe, guckt ja auf gesellschaftliche Prozesse und beschreibt, wie stark die Verluste sind, die manche Menschen unserer Gesellschaft heute empfinden und sich dadurch abwenden von unserer Gesellschaft. Das hat mich viel nachdenken lassen. Das fand ich auch sehr bewegend. Ja, ja. Und ab und zu lese ich auch mal Asterix. Ich glaube, dass man das
zwischen den Videospielen und ja, habe ich verstanden. Genau, ist ja, auch wichtig. Ja.
Ich glaube, man kann das Wesentliche für das Leben kann man aus Asterix lernen. War ich immer überzeugt.
Eindeutig. Also so viel Weisheit.
Absolut. Ja.
Viele versuchen auf Simpson auch die Prognose für die Zukunft abzuleiten. Ja, auf jeden Fall, die lagen häufig richtig, sogar mit Trump als Präsident.
Ja, okay. Das ist auch eine sehr weise Sendung. Ne?
Das haben sie auch rechtzeitig vorher gesagt. Mhm. Volker, was würdest du einem 20-jährigen jungen Menschen mit deiner Weisheit heute empfehlen als einen Ratschlag?
Ehrlich gesagt gar nichts. Ich würde umgekehrt ihn fragen, was er mir raten kann, mich in dieser Welt nicht anzupassen, genau, was heute trendy ist, was ich nicht verpassen sollte. Ich würde mich eher von ihm inspirieren lassen und ihn nicht so mit Ratschlägen nerven, denn die Erfahrung zeigt, die meisten 20-Jährigen managen das Leben ganz fantastisch.
Das ist doch eine wunderbare, inspirierende Botschaft. Ich frage dich ausnahmsweise nicht, was für dich Sinn im Leben ist. Nein, dass wir darüber so viel gesprochen haben. Ich bedanke mich aber für das dritte Gespräch. Das war mir eine große Freude und da wirst du, glaube ich, ziemlich lange der alleinige Halter dieser Position bleiben.
Fühle ich mich geehrt und geschmeichelt. Ich bin auch gern gekommen. Es ist immer schön, dein Gast zu sein.
Wünsche dir wieder mal eine Bestseller-Platzierung und wir tun von unserer Seite alles Mögliche, damit es wieder funktioniert. Ich danke dir herzlich.
Dankeschön für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.